Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Ja, seid zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Beim Stammtisch heute mit der Friederike Osthoff. Sie ist unsere Frau für Kultur und Kunst.
Hallo zusammen.
Mit der Evelyn Baumwerger. Die Evelyn ist Bloggerin bei uns im RevLab, Journalistin und Theologin. Und mit mir, ich bin der Stefan Jütte und bin Leiter vom RevLab. Könnt ihr mal zuerst anstoßen?
Genau, hallo.
Hey, zum Wohl zusammen. Prost. Ich sehe das jetzt alle nicht. Und wir stoßen im Moment gerade an mit zweimal Wasser und einmal Cola. Aber zu dem Thema, Dry January, kommen wir dann noch. Aber jetzt hast du zuerst ein Thema mitgebracht, Friederike.
Ja, mein Thema ist die Frage vom zivilen Ungehorsam. Ausgelöst wurde die Frage durch diesen Fall, habt ihr bestimmt gehört, von den Aktivisten und Aktivistinnen, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es vielleicht sogar, eine Filiale von der CS in Lausanne besetzt haben und dort Tennis gespielt haben. Sie wollte damit aufmerksam machen auf die klimaschädigende Investitionen von der Bank und natürlich auf der Roger Federer, der gesponsert wird von der CS. Und wolltet ihn ermutigen, da einzugreifen. Frage, ist das ein Akt vom zivilen Ungehorsam gewesen, ja oder nein?
Okay, und wer stellt sich die Frage, ob das Akt vom zivilen Ungehorsam ist gewesen?
Ja, also erstens mal, naja, man muss so sagen, warum das jetzt überhaupt wieder Thema ist, weil letzte Woche ein Richter in Lausanne diese Aktivistinnen und Aktivisten freigesprochen hat. Und zwar mit der Begründung, das sei sozusagen ein Notstand gewesen. Sie hätten gar keine andere Möglichkeit gehabt, um auf ihr legitime Thema, nämlich vom Klimaschade aufmerksam zu machen. Sie hätten schon alle anderen rechtlichen Mittel ausgeschöpft und deshalb wurde sie freigesprochen. Und das hat natürlich breite Reaktionen hervorgerufen. Und die eine redet vom zivilen Ungehorsam und die andere redet von Hausfriedensbruch.
Ich finde das noch eine schwierige Alternative, weil ich finde so, gerade auch für zivile Ungehorsam ist es ja relativ üblich, dass man kann verurteilt werden kann. Also es ist ja gerade etwas, wo ich, wenn ich mich zivil ungehorsam verhalte, ja in Kauf nehme, dass ich auch dafür kann bestraft werden.
Ja, das stimmt.
Und darum kann im Prinzip jetzt für mich, also nach meinem Verständnis, könnte ein Hausfriedensbruch gerade zivile ungehorsam sein, in so einem Fall, oder?
Ja, genau. Das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied ist, dass die eine sagen, das ist Hausfriedensbruch und was fällt denen eigentlich ein und so ein Mist und die sollen sich mal richtig benehmen. Und die andere sagen, ja, das ist Hausfriedensbruch, aber das ist ein Akt vom zivilen Ungehorsam. Und damit wird sozusagen die Tat auf eine ganz andere Ebene in der Bewertung gehoben.
Gut, im Tagesanzeiger hat es ja einen Kommentar von einem Theologen, der so wie Kriterien fest oder weitergibt für zivile Ungehorsam. Und dort merkt man schon, wenn man das liest, es ist nicht einfach Gewaltanwendung oder es ist nicht einfach nur, nur Hausfriedensbruch. Er schreibt auch die Leute, die zivile Ungehorsam als Mittel nennen, um ein Anliegen durchzusetzen oder um auf ein Anliegen aufmerksam zu machen, die machen das unter, oder sollten das unter zum Beispiel Achtung vor der Unverletzlichkeit der Beteiligten machen. Also, dass man halt den Schaden wie auch probiert, im Rahmen zu halten. So wie ich jetzt die Aktion wahrgenommen habe mit dem Tennis, ist ja das dort auch der Fall gewesen. Also, sie haben ja, glaube ich, nichts kaputt gemacht oder so. Sie haben etwas gemacht in den Räumen der Bank, das nicht vorgesehen ist.
Mhm.
Und das finde ich jetzt noch, das habe ich jetzt noch spannend gefunden zum Lesen der Kommentar, dass es wirklich Kriterien gibt, eben die legalen Mittel sind schon ausgeschöpft worden. Es gibt wie keine andere Möglichkeit, um auf das Anliegen aufmerksam zu machen, als die Aktion, wo man sich dann dazu entscheidet. Das ist für mich ein wichtiger Unterschied, um herauszufinden, ist es auf eine gewisse Art gerechtfertigt oder nicht.
Mhm. Also vielleicht müssen wir noch mal schnell auf den Artikel vom Ueli Wildberger zurückkommen, der ja schon seit Jahrzehnten in der Friedensarbeit tätig ist, weil der macht, der tut genau Kriterien rausarbeiten, was man unter zivilem Ungehorsam versteht. Und das eine war schon, also das eine wäre ja ganz ein ernsthaftes politisches Anliegen, wo man sozusagen mit dem Engagement von der eigenen Person verbindet.
Es muss um die Gemeinschaft gehen, oder? Also um die Allgemeinheit.
Ja, genau. Es muss von öffentlichem, wie sagt man, es muss ein öffentliches Thema sein.
Fürs öffentliche Wohl, oder?
Genau. Und es macht auf einen Missstand aufmerksam, wodurch Gesetze wie auf eine Art deckt ist oder wo ja, man kann nicht dagegen vorgehen. Genau das, was du schon gesagt hast, dass die probieren, den Schaden in Grenze zu halten, die diesen zivilen Ungehorsam übt, und sie nehmen den Schaden auf eine Art auf sich, und das heißt, sie nehmen die Buße oder Strafe, die das hat, auch
in Kauf.
Ja, nehmen sie in Kauf.
Aber genau darum finde ich ja, es gibt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Und jetzt kann man sagen, das ist jetzt etwas, wo man gesellschaftlich als Akt vom zivilen Ungehorsam anschauen und behandeln. Das leuchtet mir alles noch ein. Was jetzt der nächste Schritt ist, der ja erst dazu geführt hat, dass sie nicht verurteilt worden sind, ist ja nicht das gewesen, dass man gesagt hat, okay, es ist von öffentlichem Interesse, sie haben niemanden verletzt oder irgendwie so. Das wäre immer noch Hausfriedensbruch. Mhm. Sondern der Punkt dort ist ja jetzt gewesen, dass der Richter, FDP-Richter ist das, oder? Gololou oder so.
So ähnlich, ja, genau.
Dass der ja die Idee hatte, zu sagen, nein, es gibt einen objektiven Notstand, der so dringlich ist, dass er die Massnahmen rechtfertigt.
Genau. Also er hat sozusagen gesagt, dass, eigentlich hat er ja behauptet, die haben gar nichts Illegales gemacht. Also ist es auch kein ziviler Ungehorsam, sondern sie konnten gar nicht anders als so handeln. Gut, jetzt muss man noch abwarten, ob das wird bestimmt weitergezogen.
Für mich ist das halt, also nicht mehr durch, oder? Ich habe ja viel Sympathie für die Aktion und alles. Aber jetzt wirklich so rein rechtlich kann ich das wie nicht mehr nachvollziehen, was dort passiert. Weil im Prinzip müsstest du ja dann sagen, es gibt einen Notstand. Notstand wäre jetzt Klimakatastrophe. Und das geeignete Mittel, um die Klimakatastrophe zu verhindern, es müsste ja ein geeignetes Mittel sein, das verhältnismäßig ist, um den Notstand zu beheben, oder? Damit das nachher straffrei ausgeht, wäre dann die publikumswirksame Tennisaktion in der CS-Filiale.
Genau.
Das ist aber schon eine ziemlich crazy Auslegung.
Ja. Umgekehrt ist ja aber jetzt durch das Urteil die Bank auch nicht dazu gezwungen, auf das Anliegen einzugehen. Also es war eigentlich ein Nullsummenspiel jetzt gewesen. Es hat vielleicht ein Signal gesendet oder es zeigt, was gerade das Thema ist, wo die Gesellschaft bewegt und wo auch genug Unterstützung in der Gesellschaft rum ist, dass so Aktionen straffrei ausgehen. Aber die Bank kann jetzt so weiterwirtschaften wie bis jetzt. Und das ist für mich so ein bisschen ein Fragezeichen beim zivilen Ungehorsam. Ich verstehe das Anliegen. Mir hat letztens eine Kollegin gesagt, die sich sehr einsetzt für Klimaschutz, wo auch Klimademos geht und so weiter. Ihre Sicht Politik einfach zu langsam. Also sie wäre viel radikaler, darum will sie nicht in Politik. Ihr reicht es nicht, wenn irgendwie auf staatlicher Ebene entschieden werden, dass Elektroautos subventioniert werden und so weiter. Sie hat auch vieles, es geht einfach zu langsam, es nützt nichts. Und ich habe dann gedacht, umgekehrt, eben so Aktionen hat jetzt auch nichts bewegt. Mhm. CS kann so weitermachen. Umgekehrt stimmen wir gleich über Konzernverantwortungsinitiativen ab, wo es genau um so Sachen da geht es jetzt mehr um Menschenrechte, oder, und um Gesetze in anderen Ländern. Aber ich habe das Gefühl, so Aktionen bringen eigentlich einfach nichts Nachhaltiges. Aber, oder was meinen
die? Ja, ich bin nicht sicher. Und zwar, also erstens mal schon die Reaktion von diesem Richter zeigt, dass er genau dieses Dilemma, wo du von deiner Freundin beschrieben hast, aussieht. Oder alles redet zwar davon, aber es passiert viel zu wenig. Und das andere ist, dass der Roger Federer den Ball sozusagen, der ihm dazu gespielt wurde, ist in der Filiale aufgenommen hat und sich bedankt hat bei den Aktivistinnen und Aktivisten, dass sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen und gesagt hat, er würde mit seinen Sponsoren reden. Ob er jetzt mit denen redet oder nicht. Aber er weiß, dass das image-schädigend sein kann, wenn er mit Sponsoren zu tun hat, die sich klimaschädigend verhalten?
Ja, das glaube ich auch. Und eben gleichzeitig, ich habe das schon letzte Woche gesagt, läuft er immer noch in Kleidern von Uniqlo rum, hat immer noch eigene Turnschuhe an, die so und so produziert werden. Also allzu schlimm kann es dann doch nicht sein, oder?
Und
was mich irritiert an dem Thema, wo wir jetzt dran reden, ist, dass wir eigentlich dann von zivilem Ungehorsam würden reden, wenn die politischen Mittel ausgeschöpft sind. Also das heisst, die demokratischen politischen Mittel müssten schon bemüht worden sein, zu keinem Ergebnis führen, nicht weitergehen. Und dann kommt eigentlich das, was man würde zivilen Ungehorsam nennen.
Dann wäre das gerechtfertigt. Das ist nicht der Fall im Moment. Das Parlament hat diskutiert über Klimaschutz und hat letztes Jahr eine Vorlage zurückgewiesen oder abgeschwächt. Also es ist ja wirklich so, dass nichts geht dort.
Ich glaube immer, dass das eine mögliche Auslegung ist und ich bin ja gar nicht dagegen. Oder? Und darum sage ich auch, man kann schon sagen, das ist zivile Ungehorsam. Was jetzt aber für mich dazukommt, was ich nicht mehr nachvollziehbar finde, ist die Notstandsrhetorik, die wir haben. Weil das sind für mich nochmal zwei ganz unterschiedliche Sachen. Also ich sage jetzt, wenn etwas ganz übel Diskriminierendes passiert in unserer Gesellschaft, dann kann das auch dazu führen, dass man wegen dem zivilen Ungehorsam ausüben muss, aber man würde wegen dem keinen Notstand ausrufen.
Mhm. Aber Klima ist ja schon, also die Situation vom Klima ist ja je nach Definition schon ein Notstand. Also wenn es so weitergeht, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf und die Statistiken, aber es ist ja ziemlich klar, dass wir die Welt an die Wand fahren. So. Also das ist ja schon, das kann man schon als Notstand definieren, nicht?
Ja, die Frage ist nachher, wo setzt man die Ebene an, die dem Notstand entspricht? Also wenn man jetzt würde sagen, wir sind in einer globalen Klimakrise, würde ich sagen, ja, das stimmt sicher. Mhm. Aber ob das jetzt ein Notstand ist, wo nachher quasi eine Aktion gegen eine spezifische Bank aufgrund von ihrem Investment rechtfertigt, ist für mich noch einmal etwas ganz anderes, wie es dort um eine Verhältnismäßigkeit geht. Also, ich meine, wir sind im Moment in einem System, wo zwar die USA das Klimaabkommen verloren hat, aber alle anderen es ja auch nicht einhalten, und zwar bei weitem nicht. Und das ist ja politisch irgendwie etwas, was anscheinend gar nicht so stressig ist. Und in dieser Situation, in einem Land, wo die Klimaziele auch nicht einhalten wird, obwohl sie es ratifiziert hat, sagt jetzt ein Richter, dass wir in so einer Notlage sind, dass das ein Hausfriedensbruch nicht nur relativiert, also Strafmass abgesetzt oder irgendwie so, sondern zu der einzig möglichen Aktion macht, wo ein verantwortungsbewusster Mensch dann hätte ergreifen können. Und das scheint mir irgendwo einfach ein bisschen durcheinander gekommen zu sein.
Ja, vielleicht muss man dazu auch noch wissen, dass die irgendwie 12 Anwälte mit im Boot hatten, diese Aktivistinnen, und zwar auch namhafte Anwälte, die alle gratis geschafft haben für sie. Also da ist eine ziemliche Manpower dahinter gewesen. Und vielleicht spielt es doch auch eine Rolle, dass das ja eigentlich eine sehr verspielte Aktion war. Also was Fantasievolles, oder? Es war nicht überhaupt was Gewalttätiges. Man hat dann so wie was durchgespielt und es hat ja auch was Lustiges. Und vielleicht will man das in Korrelation zu diesem Gesetz, zu diesem Richterspruch findet, bei dem wird es ja vermutlich auch nicht bleiben, oder?
Weißt du, ich nehme auch nicht an, dass es bei dem bleibt. Oder? Mhm. Ich hätte es super gefunden, Verurteilung, niedriges Strafmaß und dann Crowdfunding-Aktion, um die Buße zusammenzubekommen. Das wäre für mich irgendwie super gewesen. Ich hätte gerne mitgeholfen dort. Wirklich. Es geht auch nicht darum, dass ich das irgendwie unsympathisch finde oder finde, das darf man nicht machen oder so, sondern es geht einfach darum, dass es ein Recht gibt, wo ich ganz, ganz sorgfältig wäre, dass man das aushebelt mit so einer Notstandsrhetorik. Also es ist wirklich, ich will jetzt nicht die ganz dunklen Beispiele nehmen, aber wir können auch 9-11 nehmen in den USA. Sobald wir mit Notstand fangen an zu argumentieren, entziehen wir politische Prozesse an einer Kontrollierbarkeit, an einer Nachvollziehbarkeit und an einer Einmischungsmöglichkeit. Mm. Das finde ich sehr gefährlich und einen hohen Preis für das, dass man keine Geldstrafe hat wollen in diesem Moment.
Mm. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil die politischen Prozesse sowieso nicht nachvollziehbar und prägt von Lobbyisten, die im Bundeshaus sind und Parlamentarier beeinflussen. Also, dass, welche Gesetze das durchkommen und, oder beziehungsweise warum nicht, warum das Gesetzeslage so ist, dass ein CS darf klimaschädigende Investments machen, das ist ja auch schon intransparent.
Also, das finde ich mega gefährliche Argumentation. Weil du dann quasi uns eben diese ganze demokratische Verfahren und das ganze Rechtssystem aushebelst. Und natürlich gibt es Leute, die heute sagen, der Notstand in der Klimafrage ist so groß, dass man sich da nicht mehr dran halten kann. Aber den Preis will ich, glaube ich, wirklich nicht zahlen. Also, weil auf was können wir uns dann noch verlassen? Und gibt es dann einfach wieder Recht des Stärkeren? Also, das ist ja auch die Befürchtung, wo in Reaktionen, wo manchmal ziemlich blöd war, aber zu thematisiert worden ist.
Ich bin dort schon auch bei euch. Ich vertraue eigentlich unserem Rechtssystem, aber ich sage nur das Argument, dass man mit einem Notstand eine gewisse Unsicherheit schafft, das zählt für mich jetzt, oder das zählt für mich jetzt nicht so.
Weißt, ich würde eben sagen, dass du eine gewisse Skepsis hast gegen eine Politik, die weitgehend auch mitbestimmt wird durch das, was Lobbyorganisationen leisten, durch Mandate, die Nationalrätinnen und Nationalräte haben und so. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Es ist für mich aber noch eine andere Frage, ob ich jetzt sage, dann tue ich mich lieber auf einen Notstand berufen und von dem her alles dirigieren und lenken. Oder ob ich sage, man muss das politische System verbessern. Also, dass man zum Beispiel dort mehr Transparenz sollte schaffen. Dass die müssten sagen, wo haben sie überall Mandat, wer finanziert sie mit, welche Lobbyisten lassen sie rein und so. Das finde ich alles gut. Es wäre für mich jetzt nicht etwas, was eine Alternative ist, dass man nachher sagt, okay, komm, wir rufen den Notstand aus. Da denke ich halt dann sehr schnell so an Ausnahmezustand, sage ich jetzt, oder? Wo wir rechtsphilosophisch im 20. Jahrhundert auch hatten, oder? Also, und souverän ist der, der über einen Ausnahmezustand darf entscheiden, oder? Und was würde das jetzt heute konkret heissen? Das würde eben nicht heissen, dass einfach alles wird transparenter werden, glaube ich, sondern es würde heissen, dass die vierte Gewalt im Staat, also die Medien, noch einmal eine ganz, ganz andere Macht bekommen. Ich sage jetzt etwas, wo ich mich sicher in die Nestle setze bei euch beiden, aber mir ist bewusst worden in den letzten Tagen, dass ich vor einem Jahr noch nicht gewusst habe, wer Greta Thunberg ist. Mhm. Und dann ist sie als WEF und seitdem ist das für mich eine der bekanntesten Personen, die überall auftaucht, immer wieder vorkommt, Person des Jahres wird. Ich sage einfach, was hat sich an der Faktenlage verändert seitdem? Also was war ihr Newswert gewesen? Wo ist irgendetwas Neues passiert? Etwas Neues dazugekommen, das man nicht hätte gewusst? Was hat sich ereignet, wo diese Art von Berichterstattung würde nahelegen? Und ich bin ja jetzt dafür. Es ist ja jetzt für mein Anliegen. Aber ich sage einfach, die Medien haben eine wahnsinnige Macht, unsere Aufmerksamkeit zu lenken und zu sagen, wer das Beachtung verdient und wer nicht.
Ich bin nicht sicher, ob das der Grund ist dafür. Ich glaube, dass Greta jetzt dass so viel Berichterstattung gibt über das Mädchen, hat auch mit der ganzen Personalisierung zu tun, wo im Moment, wo wir in einem Prozess sind, überhaupt im Internet und in den Medien, dass Gesichter, Personen, Emotionen immer wichtiger werden. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über Digitaltrends im 2020. Und schon 2019 war Personalisierung einer der wichtigsten Trends. Du musst Gesicht zeigen. Ich meine, das machen wir ja da auch. Darum machen wir Podcasts, darum machen wir Instagram-Stories. Man muss ein Gesicht haben, um sich mit einem Thema identifizieren. Das nimmt immer zu. Ich glaube, das hat mit dem zu tun.
Aber es ist ja nicht, also die Medien haben ja was aufgegriffen. Also ich glaube, man macht es sich zu einfach, indem man einfach sagt, das sind Medien, wo jetzt die Greta Thunberg hochgeschwimmt haben. Also das haben die natürlich gemacht, aber mit Grund, oder? Also weil die hatte so eine Persistenz gehabt, wie die ihr einsam auf dem Schulhof ihren Streik durchzogen hat. Und das hat so bei den Jungen vor allem so viel Reaktionen gegeben. Und sie, also das ist ja ein Spiel zwischen den beiden.
Aber dass jetzt eine Jugendliche in Paris mitbekommt, dass Greta in Schweden mit dem Schild dort steht und streikt, das geht ohne mediale Vermittlung nicht.
Ja, das stimmt.
Also wenn wir jetzt einfach mal uns überlegen, jetzt rein aufmerksamkeitsökonomisch, ich bin voll bei dir, dass das mit Gesichtern zu tun, mit Personalisierung und so, aber rein aufmerksamkeitsökonomisch haben wir ganz, ganz verschiedene riesen Demos gehabt, das Jahr, Protestaktionen. Also ich weiss nicht, ob ihr noch an Chile schon denkt. Aber die haben zum Beispiel alles vom Frühjahr bis im Sommer geprägt. Das sind x-tausend Leute Woche für Woche auf die Strasse. Das hat aber bei mir mindestens nie zu der gleichen intensiven Wahrnehmung geführt, wie das, was nachher der Fridays for Future war oder Greta Thunberg.
Es war dort aber auch ambivalenter, weil dort eben zum Beispiel Gewalt angewendet worden ist. Also das Thema haben wir ja vorher gehabt, dass zivile Ungehorsam eigentlich nicht solche Gewalt anwenden. Und etwas anderes ist, dass wenn Greta Thunberg nicht etwas bündelt und aufgegriffen hätte, was sowieso schon am Schwelen war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann hat auch eine Jugendliche in Paris das nicht, dann hat sie den Artikel gelesen, hat sich von dem nicht bewegen dazu selber auf die Straße gehen. Ich glaube, da war wie schon etwas rum, wo durch das Gesicht, wo da ein Gesicht bekommen hat.
Und ich will gar nicht dagegen sein, dass ein Gesicht bekommt und dass das etwas Gutes ist und dass man sich mit dem auseinandersetzen soll. Das ist wirklich nicht mein Punkt. Sondern mein Punkt ist, wenn es nachher darum geht, wie wird aus Empörung eine Massnahme? Wie wird aus Empörung eine politische Massnahme? Dann hätte ich gerne dazwischen einen demokratischen Prozess und nicht aus Kraftsetzung von Recht durch eine Notstandsrhetorik und Regelung.
So ist ja der Verlauf in unserer Diskussion gegangen, oder?
Genau.
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, unsere Demokratie funktioniert sowieso nicht, weil das ist alles durch Lobbyisten unterwandert und so, dann ist die Alternative dazu nicht, dass wir plötzlich ein mega transparenter Staat sind, der im Internet über alles abstimmt, sondern dann werden wir durch ein, zwei grosse Medienhäuser gelenkt werden in dem, was wir jetzt gerade empörenswert finden und dem, was uns egal ist. Das vermute ich.
Ich glaube, in dem Punkt sind wir uns einig. Aber vielleicht kann man noch mal schnell zurückkommen zum zivilen Ungehorsam. Ich habe mir ja überlegt, ob die Klimaaktivisten eigentlich sich gar nicht so hätten freuen sollen über das Urteil, weil sie da eigentlich...
Markus Somm hat es so geschrieben, oder?
Ja, nein, der Markus Somm hat ja noch viel böser geschrieben, dass er hat geschrieben, das war gar kein Akt vom zivilen Ungehorsam, sondern die sind eh nur Ausführende von dem, was die Regierungen wollen, und die kommen halt nicht an gegen die Banken und Wirtschaften, jetzt haben sie da ihre kleine Helferlein, wo das für sie richtet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber jetzt mal aus der Position von den Aktivistinnen. War das ja ein Akt vom zivilen Ungehorsam. Und sie wollte das ja auch so. Sie haben es so auch spielerisch gemacht, aber die Zielrichtung ist klar. Und mit diesem Urteil ist es ja, mit diesem Freispruch ist es ja kein ziviler Ungehorsam mehr.
Also sie sind wie kein Märtyrer geworden?
Ich glaube, das ist auch eine Bösartigkeit vom Herrn Somm, dass er sagt, ja, die wollen ja nur Märtyrer spielen. Ich glaube, das geht ihnen nicht darum, zum Märtyrer zu sein, sondern schon mit dem Gewicht von ihrer Person wollen sie eine Dringlichkeit machen, aber sie wollen nicht ein Märtyrer sein, sie wollen ja überzeugen. Also das ist ja eigentlich der Witz von diesem zivilen Ungehorsam, dass man die Leute überzeugt von einer Dringlichkeit, die anders werden muss.
Aber dann haben sie ja das Ziel erreicht.
Ja, ich glaube schon, dass sie es erreicht
haben. Ja, man könnte natürlich einfach sagen, sie haben im Prinzip in einem Staat probiert zu überzeugen mit so einer Massnahme, wo nachher der Richter von diesem Staat schon sagt, nein, ich sehe das auch, das ist eine Notlage, die haben so müssen handeln, oder? Es hat natürlich dann irgendwo auch wieder etwas Komisches. Und das bleibt für mich wirklich als grosse Frage. Also wenn wir an einem Punkt sind, wo, glaube die meisten Leute würden sagen, wir sehen hier, es gibt einen Notstand, wir sehen hier, man müsste etwas machen. Ich denke jetzt auch gerade an die Rede von der Somaruga am WEF, oder? Die Welt brennt etc. Also es ist ja jetzt nicht nur ein Klima, das wärmer wird, sondern es ist ein politisches Klima von ganz, ganz viel Verständnis um. Und ich nehme das ernst, ich glaube das diesen Leuten auch, dass die etwas machen wollen. Die Frage ist doch, warum passiert denn so wenig?
Genau. Und dann sagen die anderen, ja, das sind aber diese Klimakonferenz, die Länder, wo sich nicht einigen können. die letzte hat ja keine Resultate gehabt, auf der einen Seite, und der andere, die Mühle von der Demokratie arbeitet halt so langsam und da muss man alle Interessen miteinander, und dafür haben wir keine Zeit.
Apropos keine Zeit. Es wäre wahrscheinlich langsam, aber sicher Zeit, dass wir zum zweiten Thema kommen, das du mitgebracht hast, Evelyn.
Genau, mich würde wundern, wie eigentlich dein Dry January läuft.
Hey, der läuft so etwas von fantastisch. Nein, es läuft wirklich gut. Ich muss dazu sagen, ich habe Ende Dezember wirklich ein bisschen Angst gehabt, ob ich das durchziehe und ob das klappt.
Machst du das erste Mal?
Ja, yeah, also so bewusst, dass ich wirklich sage, jetzt mal einen ganzen Monat einfach gar nichts, das mache ich jetzt zum ersten Mal. Und ich hatte sehr, sehr viele Aperos und Gelegenheiten und geschaffen im Dezember zum Trinken, und es ist mir wirklich am Schluss echt zum Hals ausgehängt. Aber ich habe also gedacht, Mann, wie ist denn das am Oben heimgekommen und sind vielleicht noch Freunde da und dann, was machst du denn und so. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also, es ist so, ich würde sagen, die allermeiste Zeit ist überhaupt kein Thema. Und wenn wir aber Besuch haben oder im Ausgang sind oder so, dann finde ich es schon lässig, irgendwie ein alkoholfreies Bier oder letztens sind wir essen, ist fantastisch fein gewesen. Und dort hat es zum Beispiel eine alkoholfreie Weinbegleitung, also Saftbegleitung gegeben. Ich habe das mega cool gefunden.
Ist das gut gewesen?
Es war wirklich mega, mega gut gewesen. Okay. Und die haben sich echt Sachen überlegt, die nachher zu jedem Gang gepasst haben. So.
Okay, das ist noch spannend, das würde mich noch wundern. Weil das ist, ich mache jetzt das seit 6 Jahren, das ist mein sechster Dry January.
Okay.
Und ich habe immer das Gefühl, es gibt keinen Ersatz für das, vor allem im Sozialen, einfach Alkohol trinken. Ich kann gut einen Monat keinen Alkohol trinken, wenn es um einfach den Alkohol geht. Aber einfach so zum Neumann hergehen, mit jemandem eins zu ziehen, ich trinke halt kein Cola.
Ja, das kann ich verstehen. Also bei meiner Lieblingsbar in Bern, die haben einfach ein mega tolles alkoholfreies IPA.
Das ist eigentlich das beste alkoholfreies Bier, gell?
Also ich finde es wirklich super. Ja,
alkoholfreies Bier hast du auch schon gehabt?
Nein.
Das ist recht grusig.
Aber ich muss eben dazu sagen, ich bin ja sonst nicht ein mega Weinliebhaber. Was ich hatte, wo wir hier angestoßen haben aufs neue Jahr, ist so ein alkoholfreier Prosecco gewesen, der sehr fein war.
Rimus.
Ja, gell, das ist von Rimus.
Ja.
Aber wirklich gar nicht süß, so richtig trocken und fein. Also, habe ich wirklich gut gefunden. Ja. Hey, aber warum machst du das?
Ich habe einfach gemerkt, ich wohne in einer WG und wir hatten eine Phase, in der wir relativ häufig einfach zum Nacht, weil dann hockst du zusammen und es ist gemütlich und hast ein feines Essen, dann kommt einfach noch eine Flasche Wein auf den Tisch. Und ich habe gemerkt, ich tue eigentlich häufiger, also ich habe mehr Tage in der Woche, wo ich Alkohol trinke, als wo ich nicht Alkohol trinke. Und ich finde das prinzipiell gar nicht so schlimm. Ich wollte einfach von mir wissen, dass ich einen Monat lang also, dass ich ohne Alkohol leben kann, weil ich es eigentlich zu gern habe, als dass ich möchte Alkoholikerin werden und nachher gar nicht mehr trinken
darf. Da muss ich dir im Fall gerade etwas erzählen. Ich tue mich immer sehr intensiv innerlich mit solchen Sachen auseinandersetzen, wenn ich so etwas mache. Und habe natürlich nachher gerade einen Podcast hören über Dry January. Und dort hat es so einen Suchtexpert gehabt, Hamburg oder so, ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat er gesagt, es sei ein ganz häufiges Phänomen bei echten Alkoholikern, dass sie einfach einen Januar lang nichts trinken.
Ist nicht wahr?
Doch, ui, voll!
Also, ich man nicht, wenn mir da selber fallen.
Und zwar sagen sie, ja, das habe ich mir eben nachher überlegt. Oder? Und zwar sagen sich die dann so, okay, ich weiss, dass ich am Arsch bin, dass es nicht mehr gut ist mit meinem Konsum, aber ich kann im Fall noch, und dann ziehen sie es mit einer Willenskraft durch und saufen nachher die anderen 11 Monate fröhlich, wie sie sagen, ich habe es mal wieder gezeigt, ich habe 4 Wochen
aber
ohne.
Aber das ist doch mal wieder typisch. Oder? Es gibt immer einen Experte, der einem immer was anderes sagt. Man kann nicht einmal mehr einen Monat lang nichts mehr saufen, ohne
dass
man...
Ohne das Alkoholiker. Ja.
Machst du das auch, Friederike?
Nein, ich mache das nicht. Also ich habe noch nie im Januar nichts getrunken. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich im Januar Geburtstag habe.
Ah.
Stimmt.
Wenn, dann mache ich es in der Fastenzeit vor Ostern. Aber ich mache es nicht
immer länger.
40
das
Tage.
Das sind 40 Tage.
6,5 Wochen. Also, oder diese offizielle Kampagne heisst «Sieben Wochen ohne».
Als ich die kennt habe und mir die erste Mitarbeiter retten kann, ich mich mega gefreut. Das hat so einen Klosterkeller. Mhm. Und ich also denke, ah, super, ich werde sicher noch mit der Friederike bis tief in die Nacht dort hocken und wir werden saufen. Hey, und dann komme ich dann da und Friederike sagt, ja, es ist eben Fastenzeit, ich trinke eben nichts. Und irgendwie am Viertel ab 9 Uhr ist sie auf Fusen und so.
Ja, aber ist nicht Fastenzeit, hat Fastenzeit für dich einen anderen Hintergrund? Also Fastenzeit ist für mich wie noch etwas Spirituelles, wo wenn ich jetzt dort würde auf etwas verzichten, dann müsste ich mir viel mehr überlegen, warum mache ich das eigentlich? Warum tust du denn dort kein Alkohol
trinken? Ja, nein. Also das sind keine Gründe der Frömmigkeit, wieso ich das nicht mache, sondern eigentlich sind es genau die Gründe, die du auch angegeben hast. Also mal eine Unterbrechung, mal bewusst auf was verzichten und erlebe, dass es auch ohne Alkohol geht. Genau. Also es ist genau das, diese Gründe. Es hat keine theologische oder sonstige Gründe.
Merkt ihr jetzt einen Unterschied, wenn ihr nicht trinkt? 40 Tage oder einen Monat?
Mhm. Letztes Jahr habe ich mich einfach viel nüchterner gefühlt. Also jetzt einfach über das Ganze weg. Und das andere ist, ich habe letztes Jahr angefangen, Skitouren zu machen. Und du kannst einfach nicht, du spürst beim Bergauflaufen einfach jedes Glas Wein, das du am Abend vorher gehabt hast. Und das war dann für mich noch ein zusätzlicher Ansporn gewesen. Okay. Ich fühle mich schon fitter. Ja, du?
Wir haben letztens schon darüber geredet, der Stefan und ich, aber ich kann besser schlafen. Also der Schlaf ist tiefer.
Oh, wow.
Und ich kann morgens viel besser aufstehen. Ja, das ist. Aber ein negativer Punkt, oder das wollte ich euch fragen, ist der soziale Aspekt. Also, wenn ihr jetzt in dieser Zeit Besuch habt, kriegt ihr euer Besuch auch keinen Alkohol?
Doch, natürlich. Also, bei mir voll, klar, logisch.
Und die trinken dann auch und fühlen sich nicht schlecht dabei?
Hm. Okay. Nein. Also. Ich würde es jetzt so sagen, das habe ich jetzt aber nicht gehabt, witzigerweise, diesen Monat. Weißt du, dass nur jemand mich kommt besuchen? Ich weiss nicht, wie es dann wäre für die Person. Aber wenn jetzt zwei, drei Leute kommen und man isst zusammen oder so, dann ist das überhaupt kein Problem.
Die wollte dann bei mir, in meinem Fall, die wollte dann kein Alkohol trinken.
Okay.
Aber sie hätte schon gern Alkohol getrunken.
Das, was du sagst wegen dem Sozialen, ist für mich so zweischneidig. Also auf die eine Seite merke ich, dass wenn jetzt ein Kollege mit mir abmachen will, oder ich jemanden würde treffen und es ist nicht am Nachmittag, weißt du, sondern zu oben, dass ich dann schon so vorwarne und sage, weißt du, im Januar nicht und mich quasi wieder für entschuldigen, oder? Und zu denken, oh, vielleicht bin ich jetzt nicht irgendwie die gute Verabredung für dich im Moment.
Hast du das Gefühl, du bist weniger lustig?
Ich habe einfach das Gefühl, der andere denkt, oder? Dann hätte so, hey, hättest du ja können sagen, oder? Dann hätten wir uns im Februar getroffen, oder irgendwie gar nicht.
Also wenn ich mit denen das Bier kann trinken, dann...
Ja, nein, wirklich, ein bisschen so. Das habe ich wirklich ein bisschen das Gefühl, ja. Also das ist so das eine, das Soziale. Aber das andere, was ich wirklich merke, und zwar so etwa 10 Tage, nachdem ich... Also so etwa ab 10. Januar, dass ich so wie weniger dünnhütig gereizt und genervt bin. Also mir ist wirklich so, ich reagiere sonst wahnsinnig auf Lärm. Und das habe ich oft, wenn ich irgendwie heimkomme und Kinder sind am Umtoben, weißt du, oder es ist ein Geschrei und die Tür ist letztens so, dass ich einfach so denke, Mann, das ist einfach alles zu viel. Und jetzt empfinde ich solche Situationen als deutlich weniger stressig.
Das heisst, du brauchst jetzt auch gar keinen Alkohol zum oben runterkommen, weil
voll
du...
Voll nicht.
Okay, welche Konsequenzen ziehst du jetzt daraus?
Hey, bei mir ist es wirklich so, ich weiß es noch nicht und ich weiß aber, dass ich nicht so gut drin bin. Oder nein, ich muss es so sagen, ich neige immer dazu, nachher so total radikale Sachen zu machen. Oder es wäre jetzt völlig typisch für mich zu sagen, oh, ich trinke gar nicht mehr. Und dann würde ich das vielleicht ein halbes Jahr machen und nachher dafür irgendwie 2 Wochen lang besoffen irgendwo sein. Das ist so mein Charakter, oder? So immer gerade ins Übertriebene gehen. Ich finde es einfach interessant zu merken, für mich, wie lässig es ist, auch mal, wenn man weg ist, vielleicht schon am 11 oder 11:30 nach Hause zu gehen, dann noch Zeit haben für eine Netflix-Serie oder etwas lesen und am nächsten Tag aufwachen und sich einfach gut fühlen und nicht irgendwie denken, shit, hätte ich ihr das gar nicht so sagen oder oh Mann, warum sind wir dort noch weiter und jetzt habe ich Kopfweh und es ist alles flau, aber eigentlich möchte doch Kind gerne spielen und ich wollte noch das lesen und dort dann etwas machen. Das habe ich jetzt nicht und das finde ich irgendwie schon noch recht geil. Und ich glaube, was ich mitnehme, ist so, ich möchte mehr Zeiten haben, was so ist als anders.
Okay, aber so, dass man sagt, ein Tag Alkohol, ein Tag kein Alkohol, also dass man so quasi das einbaut in seinen Alltag, dass es auch deutsche Zeiten gibt, wo man keinen Alkohol trinkt?
Ich habe einfach gemerkt, ich habe zwei, drei Dry Januaries gemacht mit Schokotag. Weil ich dachte, ja, die Katholiken in der Fastenzeit haben ja auch ihren Sonntag. Ja. Sie dann Fleisch essen und alles. Und ich habe dann mir einfach für Geburtstage und so Sachen, ich glaube, am 4. oder 5. Schokotag gegeben. Und ich habe es viel schwieriger gefunden, weil du dann immer in der Situation musst entscheiden, trinke ich jetzt oder trinke ich jetzt nicht. Und dann ist die Entscheidung, nicht zu trinken, viel, viel schwieriger, als wenn es einfach klar ist. Und darum fände ich das glaube ich, auch schwieriger, so im Alltag wie eine Regel einzubauen. Mhm. Also ich merke einfach, dass ich dann im Februar, also ich trinke dann vielleicht so in der ersten Jahreshälfte einfach weniger.
Ja, ich finde auch, also ich habe so wie das Gefühl, ich schulde das nachher den Leuten, wenn ich jetzt bei jemandem an einem Geburtstag eingeladen bin. Und es ist einfach klar, diesen Monat trinke ich nicht, dann trinke ich einfach nicht. Aber wenn es jetzt so etwas ist, wo ich sage, ja, ich tue nur an drei Tagen in der Woche und nur bei Vollmond nicht, wenn da und so, dann bin ich irgendwie ständig dran zu sagen, okay, aber eigentlich könntest du doch jetzt am Geburtstag von deinem guten Freund schon ein Bier trinken. Oder du könntest doch jetzt, wenn deine Mami für dich gekocht hat, wenigstens anstossen. Oder, weißt du, so, es häuft sich nachher ständig. Mhm. Und durch das ist viel mehr ein Thema, als wenn einfach von Anfang an weißt, ich trinke jetzt eh nicht.
Mhm. Also es ist viel einfacher, wenn man sagt, im Januar nicht oder in der Fastenzeit nicht. Mhm. Und sonst,
glaube ich.
Ja.
Ja. Okay. Ja. Was ich aber noch spannend finde, ist, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf, dass es dieses Jahr noch ein 2. Januar-Phänomen gibt. Und ich habe das erste Mal wahrgenommen, den Veganuary. Also, dass sich Leute aus meinem Umfeld, gibt es ein paar, die sich jetzt im Januar einen Monat lang vegan ernähren. Und das finde ich auch noch spannend, weil ich mal gelesen habe, dass es 30 Tage braucht, um eine Gewohnheit zu ändern. Und in dem Sinn ist es ja schon etwas, wo man, ich glaube, es prägt einem schon, wenn man so einen Monat lang keinen Alkohol trinkt, kein Fleisch oder tierische Produkte konsumiert. Ich finde es wirklich eine spannende Sache. Aber über Veganismus können wir an einem anderen Stammtisch diskutieren.
Ich muss dir einfach sagen, ich habe es über 30 Tage gemacht. Ich bin glorios gescheitert. Und zwar über einer Käsetheke, also gar nicht mit Fleisch oder irgendwie so, sondern über einer Käsetheke an einem Geburtstag, wo aber Alkohol im Spiel war, das stimmt. Ich habe nachher einfach wie, ich habe so richtiges Craving gehabt nach so tierischen Protein. Ich bin ganz bescheiden und mache das mit dem Alkohol und überlasse das mit der richtig krassen Essplan den anderen.
Und das nächste Jahr.
Und
das nächste Jahr.
Hey, ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Stammtisch machen. Wenn ihr Ideen habt für ein Thema, das ihr findet, über das müsst ihr unbedingt mal schwätzen, dann schickt uns das entweder an contact@reflab.ch oder ihr findet uns alle auch auf Instagram, Facebook, Twitter, mindestens unter Reflab und sonst sogar manchmal unter unserem Namen. Tschüss zusammen, gebt Sorge.
Ciao zusammen. Ref Lab.